Herzlich willkommen beim Podcast Menschen führen Unternehmen, euren Podcast rund um die Unternehmens- und Führungswelt. Wir sind eure Hosts Sanas und Claudia und freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
Hallo lieber Ulrich, schön, dass du heute zu uns gefunden hast. Wir freuen uns sehr, dass du heute unser Podcast-Gast bist und vielleicht magst du dich den Zuhörern einmal kurz vorstellen, wer du bist und was dich zu uns geführt hat.
Ja, vielen Dank, Sanas. Hallo Claudia, ich freue mich hier zu sein. Du hast meinen Namen gesagt, Ulrich von Kreitz. Ich bin in der Immobilienbranche. Das ist, glaube ich, ein bisschen ungewöhnlich für hier euren Podcast. Ich arbeite bei der DWS, also Deutsche Bankgruppe, und schon lange, seit 20 Jahren, und bin dort der Chief Investment Officer für die Immobilien in Europa. Also wir verwalten da 25 Milliarden Euro ungefähr in Immobilien und diesen Investmentprozess, dem stehe ich vor.
Wir haben ja ein bisschen im Vorfeld schon mal so gesprochen, wie es bei euch in der Branche so aussieht und was da aktuelle Themen sind. Und ja, ich sag mal, die Berliner, wo wir jetzt sitzen, kennen das Thema, ne? Also wie finde ich hier eigentlich irgendwie noch eine gute, bezahlbare Immobilie einerseits, andererseits sind die Zinsen steigend gewesen, ja, das heißt aber auch die Immobilienbranche ist gerade nach einer Phase des Aufschwungs auch durchaus ein Stück im Umbruch. Mhm. So, ne? Und da haben wir ja auch gesagt, dass das was für euch als Unternehmen auch bedeutet. Ja, also wir gucken ja immer, wenn man so Zeitungen liest, wird ja meistens eher auf die, ich nenne mal Konsumenten, Hausbesitzer, wie auch immer, Perspektive geguckt. Ne? Ist jetzt eine gute Zeit zum Investieren? Ja, nein. Kann man sich's noch leisten? Ja, nein. Aber ihr verwaltet ja im Grunde für andere sozusagen ihr Portfolio und ihr kauft auch. Wie würdest du gerade den Immobilienmarkt an sich betrachten? Vielleicht als erste Frage und als zweite Frage, was bedeutet das für euch als Firma?
Ja, das ist wirklich eine spannende Zeit, in der wir sind. Also vielleicht erstmal dieses Thema mit dem bezahlbaren Wohnen und den Mieten, das ist ein riesen gesellschaftliches, teilweise auch soziales Thema. Daran beteiligen wir uns. Wir haben auch Wohnen, wir beteiligen uns auch an Wohnbau, aber das ist, glaube ich, schon im Wesentlichen ein Problem, was wir als Wirtschaft nicht alleine lösen können, sondern da muss eben wirklich vor allen Dingen Bauland geschaffen werden und die Bauvorschriften vereinfacht werden, dass man tatsächlich da vorwärts kommt. Also das so als allgemeines Politisches, weil du da auf die enormen Mieten und das Problem der Bezahlbarkeit des Wohnens gerade in Berlin referenziert hast. Wir investieren natürlich auch in Wohnen, aber eben auch in Bürogebäude und Shoppingcenter und Logistikhallen und all das auf der ganzen Welt. Und da kommen wir aus so einem Superzyklus. Wir hatten immer stetig sinkende Zinsen seit der Finanzkrise. Also ich sag mal, seit 2009 kannten die Zinsen nur eine Richtung, bis eben Russland die Ukraine überfallen hat und die Zinsen dann wieder gestiegen sind. Und bei diesen stetig sinkenden Zinsen hat das dazu geführt, dass ganz viele Investoren gar keinen anderen Ausweg wussten, als in Immobilien zu investieren. Ja, und wir hatten enorme Zuflüsse und im Grunde war das eine wunderbare Situation über eine wirklich lange Zeit. Also es gab noch nicht so einen langen Immobilienzyklus wie den vergangenen. Und dann war er auf einmal zu Ende. Und das war irgendwie, alle haben es erwartet, aber als es dann passiert ist, war es eine riesen Überraschung. Und du musst sehen, also sicherlich, also wahrscheinlich eher zwei Drittel als die Hälfte unserer Mitarbeiter kennt überhaupt nichts anderes als stetig steigende Immobilienwerte, stetig mehr Kapital, was in die Märkte reinfließt. Und dann war die Situation auf einmal ganz anders. Die Argumentation, wie man mit Kunden gesprochen hat, wie man über Märkte nachgedacht hat, wie man mit Krisen umgeht, das war auf einmal alles neu, ja. Auf einmal kamen nicht mehr Zuflüsse, sondern Investoren wollen ihr Geld zurückhaben. Auf einmal ist das Gebäude im nächsten Jahr nicht etwas mehr wert, sondern weniger wert. Auf einmal ist, wenn ich refinanziere, kostet das richtig Zinsen. Ja, viele unserer Mitarbeiter kannten das nur aus aus der Uni. Ja, also und also insofern das war wirklich dann eine interessante Phase, die wir in den letzten 3 Jahren hatten.
Also du hast es jetzt ja schon ein bisschen angesprochen. Das bedeutet also, die Veränderung für die Mitarbeiter war im Wesentlichen, oder Frage war im Wesentlichen dann sozusagen, dass sich die Art der Aufgabe verändert hat. Ja? Also wenn ich vorher sozusagen aus dem Vollen schöpfen konnte, ja, vielleicht keine Überzeugungsarbeit oder andere Überzeugungsarbeit leisten musste, bin ich jetzt sozusagen von so einer, musste ich halt die anders argumentieren, andere Investment Cases berechnen. Also dass es im Grunde zwar die gleiche Tätigkeit war, ja, aber die Art und Weise, wie ihr sie ausübt,
ja,
das ist sozusagen die wesentliche Veränderung gewesen.
Ja, aber ich glaube, noch wichtiger oder noch schwieriger war wirklich so ein Mindshift. Also das, was die Menschen machen, so täglich, ja, klar, aber wenn ich eine Performance ausrechne oder einen Businessplan mache, dann ist ja die Tätigkeit tatsächlich nicht anders, ob da am Ende was mhm, Positives oder leider was Negatives dabei dann rauskommt. Aber also viele Mitarbeiter, die waren überhaupt gedanklich gar nicht so richtig in der Lage jetzt, oh, jetzt ist eine neue Zeit. Ja, also und das war interessant. Also das war total interessant. Das war, also teilweise habe ich Gespräche geführt, da gab es schon seit 3 Monaten, 6 Monaten wieder Zinsen. Und die Kollegen haben argumentiert, als ob es immer noch keine Zinsen gäbe. Also das hat wirklich gedauert teilweise. Einfachste Sachen, die sind ja nicht dumm, sondern die waren so gewöhnt an die Art, in der wir investieren konnten aufgrund des Zinsniveaus, dass das wirklich gedauert hat, bis die sich an eine neue Welt gewöhnt haben.
Also im Grunde auch neue Verkaufs- und Argumentationsstrategien unter anderem, ja, die denn da einfach.
Ja. Ne? Hm. Genau. Genau. Und natürlich, klar, oft muss man dann auf einmal Verteidigung spielen und nicht mehr nur Angriff. Ne? Mhm.
Also ich habe gerade noch überlegt, ob das unter Umständen auch, also man sagt ja auch, dass so Berufe und Arbeit identitätsstiftend ist.
Ja.
Ne? Und ich habe mich auch gefragt, ob das was mit der eigenen Wahrnehmung vielleicht macht, wenn ich halt vorher sozusagen in einer, ich nenne es mal Gewinnerbranche mit ständig steigenden Performances ist, ja, oder dann auf einmal verknusen muss, dass die Performance stagniert, vielleicht sogar auch mal negative Zahlen stehen und dann diese Trennung, was bin ich, was ist meine Identität, was ist der Markt, was sind äußere Umstände, dass das ja vielleicht auch eine Herausforderung sein kann.
Mhm, bestimmt.
Ja. Nur finde ich aber irgendwie spannend den Gedanken, den du vorhin gebracht hast, nämlich was mache ich denn eigentlich, wenn ich noch nie eine Krise vorher erlebt habe? Also es quasi immer auf nach oben gegangen ist. Und jetzt merke ich, egal wie viel ich mich anstrenge, also es liegt nicht mehr in meiner Hand. Ich muss also irgendwie auch ein Stück weit akzeptieren, dass ich nicht Dinge immer selber nach vorne bringen kann und nicht die Hauptrolle spiele in diesem Beispiel jetzt. Und wie habt ihr das geschafft, dass die Mitarbeiter da quasi sich angepasst haben?
Also zunächst einmal waren das wirklich im Wesentlichen persönliche Gespräche. Es gibt dann natürlich so Abteilungsleiterrunden und dann haben wir das da auch versucht, denen zu erläutern, dass es so eine wirkliche Zeitenwende, das war ja damals dann auch der Begriff in der Politik, aber dass man den Kollegen das wirklich klar gemacht hat, das ist jetzt eine neue Zeit. Es wirkt ja immer ein bisschen komisch, wenn man dann so mit großen Wörtern da argumentiert, aber es war eben tatsächlich was völlig anderes. Viele einzelne Gespräche geführt, dann gibt's natürlich da diese Town Halls, ein schreckliches Wort. Ich habe immer noch, jetzt kriegt der den Preis, der dafür ein vernünftiges deutsches Wort findet. Mitarbeiterversammlung klingt irgendwie auch nicht so cool. Und dann haben wir aber einen Workshop veranstaltet, einen großen Workshop, wo dann tatsächlich wir auch unser Verhalten in dem vorhergehenden Zyklus gesprochen haben vor dem Hintergrund der Situation, in der wir heute sind. Ja, also wir hätten ja sicherlich auch einige Investmententscheidungen anders. Viele sind echt sehr gut gewesen, aber einige hätten wir vielleicht anders treffen sollen, um dann heute in einer besseren Situation zu sein. Und das zu reflektieren, hat, glaube ich, auch nochmal geholfen, dass dann viele der Mitarbeiter endgültig angekommen sind in der neuen Welt und das dann ja auch mit viel Motivation angegangen sind. Man muss vielleicht auch sagen, das ist ja immer auch im Vergleich, also die Mitarbeiter sehen sich selbst ja und ihre Position, weil du gesagt hast, in Gewinnerbranche, im Vergleich zu anderen, denen die kennen aus der Immobilienwirtschaft. Und da geht's uns ziemlich gut, also sehr, sehr gut. Ja, es gibt ganz viele Menschen, die Projektentwicklern arbeiten, die dann insolvent gehen. Es gibt ganz viele Menschen in der Immobilienbranche, die eben für kleinere Vermögensverwalter arbeiten, die dann eben auch tatsächlich, da geht es dann um die Existenz, dass die auch sich Sorgen machen um ihren Arbeitsplatz. Das ist ja bei uns alles nicht. Bei uns ist es so, dass wir immer noch ein super laufendes Geschäft haben und eben einfach nur umstellen mussten von Angriff vielleicht auf häufiger mal Verteidigung. Ja.
Ich habe noch eine Sache, die mir vorhin irgendwie nochmal eingefallen ist. Ich liebe ja diesen Begriff antifragil, ja, antifragile. Und der kommt von einem Philosophen, soweit ich informiert bin, der Nicolas heißt der mit Vornamen. Und jetzt muss ich nochmal nachdenken, jetzt verlässt mich mein Gedanke. Also Salim Taleb heißt er, glaube ich. Und der hat diesen Begriff gebracht, weil er gesagt hat, Unternehmen, also er bezieht es auf Unternehmen, können immer wieder in Krisen unter ganz viel Druck geraten, das wissen wir. Und er ist der Überzeugung, dass die dem standhalten können, also nicht nur einfach starr irgendwie da so quasi bleiben, sondern die auch mal ein bisschen nachgeben vielleicht, dadurch eine Antifragilität bekommen, damit sie dann nach der Krise sogar vielleicht gestärkt herauskommen. Und er ist der festen Überzeugung, dass wir immer in ruhigen Zeiten quasi gucken müssen, welche Krisen könnten als nächstes vielleicht passieren. Wir haben jetzt keine richtig ruhige Zeit, aber dennoch. Und wie kann man sich darauf vorbereiten und dann aber flexibel genug zu sein, dass es dann trotzdem anders kommt? Was hältst du denn von diesen Gedanken in Bezug auf euch und deine Führungsstil?
Ja, das finde ich tatsächlich interessant, wenn du es gesagt hast, habe ich gedacht, oioioi, wahrscheinlich war der Aufschwung zu lange, dass wir dadurch möglicherweise diese Antifragilität, heißt es, ne, nicht ausreichend geübt haben. In dem Zusammenhang war es vielleicht ein Segen, dass wir wenigstens Corona hatten, weil wir da schon mal üben konnten, wie Krise und Krisenkommunikation funktioniert. Ja. Aber das war saulang, ne? Aber das war trotzdem als Immobilienkrise relativ kurz, weil wir recht schnell merkten, die Welt geht doch nicht unter. Das ist dann erst passiert, als die Zinsen wieder eingeführt wurden.
Ich würde nochmal den Ball aufnehmen. Du hast eben gesagt, ihr habt einen Workshop gemacht. So, und wenn man sich jetzt ein bisschen mit Veränderungen beschäftigt, so, dann gibt es irgendwie so eine typische Veränderungskurve, ne? Also die Menschen sind ja erstmal in so einem Schockzustand oder auch nicht wahrhaben, leugnen Zustand. Und ich habe mich gefragt, wann war denn für euch, für dich der richtige Zeitpunkt? Also ich finde die Idee mit dem Workshop super. Ja. Aber ich habe mich gefragt, also was hat euch so für das Timing veranlasst? Habt ihr das direkt am Anfang gemacht oder habt ihr erstmal beobachtet und gesehen, okay, hier funktioniert irgendwas nicht, hier ist eine Schieflage entstanden? Also wie habt ihr das so eingetaktet und in dem Zusammenhang vielleicht auch, also ihr seid jetzt ja kein ganz kleines Unternehmen, ne? Du hast gesagt, ihr habt ungefähr 160 Mitarbeitende.
In Deutschland, genau. Aber da sind noch welche dann im Ausland auch, also in London, Paris, Madrid, Warschau, Mailand.
So, das heißt, du hast ja auch noch, das ist ja spannend, dann hast du ja noch sozusagen auch noch kulturelle Unterschiede, wie gehen wir mit Krise um einerseits und dann hast du da vielleicht auch noch mal dieses, wie führen wir eigentlich, ne? Also wie reagiert eine Führungskraft auf die Krise, ne? Und wie reagieren die Mitarbeitenden auf die Krise? Weil jetzt können wir vielleicht nochmal angucken, mit wem habt ihr denn Workshops gemacht? Mit allen wahrscheinlich schwierig oder korrigier mich, vielleicht habt ihr nicht mit allen gemacht, ne? Aber dieses, weil auch dieses Spannungsfeld, das dann irgendwie zu auszutarieren, was mache ich eigentlich als Führungskraft, wo stehe ich denn gerade, weil ich kann ja eigentlich nur gut anleiten, wenn ich zumindest selbst eine Zuversicht habe. Ne? Also ich muss ja nicht wissen, wie es geht, aber zumindest die Zuversicht zu haben, dass wir das gut bewältigen können. Und die Frage ist, konnten das tatsächlich alle Führungskräfte gleichermaßen oder waren die vielleicht auch erstmal in so einem, das muss ich jetzt erstmal verarbeiten, wie wir damit umgehen. Ja. Also da würde mich nochmal so einfach so, vielleicht das, was ihr gemacht habt, so im Zeitraffer ein bisschen auseinandergezogen, nochmal interessiert.
Genau. Also am Anfang war es wirklich im Wesentlichen auch dann Feuer löschen. Und dabei ist so eine Erkenntnis gekommen, die noch wesentlich länger dabei sind, als ich sagte mir, die Korrekturen am Anfang der Krise sind die kleinsten. Das war mir nicht so klar. Das scheint aber immer so zu sein bei Krisen, dass also das wirklich noch ganz schön lange gedauert hat und die Werte kannten immer nur eine Richtung. Das hat bestimmt 2 Jahre gedauert. Ja. Teilweise in manchen Teilen der Immobilienbranche ist es so, dass es immer noch nicht der Boden gefunden ist. Ja. Und also das war dann der Moment am Anfang, wo wir wirklich im Wesentlichen klarkommen mussten, Feuer ausmachen mussten. Und da konnten wir jetzt nicht viel mit großen Führungen und Neuaufbau oder sowas planen. Ne? Sondern da ging es tatsächlich im Wesentlichen darum, zu reagieren und dann auch eben Maßnahmen zu definieren, was wir als nächstes wie machen müssen, um eben ja angemessen zu reagieren. Und irgendwann war es dann aber so, dass wir den Eindruck hatten, okay, jetzt ist das Schlimmste echt rum. Jetzt müssen wir wieder eine Kultur neu aufbauen, die eben dann doch ein bisschen eine andere Kultur ist, weil das keine Partykultur mehr ist, sondern das ist jetzt eben eine Kultur, die durch die Krise gegangen ist und aus dieser Krise Lehren ziehen muss. Und das hat dann...
Darf ich dich kurz unterbrechen? Entschuldige, mich würde nochmal interessieren, hast du eine zeitliche Idee, wann dieses, jetzt war es soweit, dass wir denken, jetzt können wir mit der Kultur arbeiten?
1,5 Jahre, also echt lang. Vielleicht ist es bei uns auch länger als bei anderen Krisen, weil, wie gesagt, eben diese Abwertung der Immobilien sich eben über einen wirklich langen Zeitraum gestreckt haben. Bei Immobilien ist alles ein bisschen langsamer. Ja? Es dauert ja auch, bis die gebaut sind und so. Das ist eigentlich auch ganz angenehm. Genau, so nach 1,5 Jahren haben wir dann ungefähr uns zusammengesetzt und gesagt, was machen wir denn jetzt? Wir müssen jetzt hier wieder auch so ein bisschen eine positive Grundstimmung reinkriegen und vor allen Dingen müssen wir auch aufarbeiten, was eigentlich gewesen ist. Das sagte ich ja eben. Mhm. Und dann haben wir diesen Workshop gemacht. Wir haben den versucht, mit wirklich allen zu machen. Also, dass wir die auch eingeflogen haben oder mit der Bahn im Wesentlichen gefahren aus den anderen Stationen. Ging nicht ganz, weil der Raum zu klein war, den wir hatten. Also sind tatsächlich auch immer so ein bisschen Budgetfragen, aber so. Und das war, also so ein Workshop hat ja ohnehin immer den einen großen Vorteil, dass alle sich endlich mal wiedersehen, die zusammenarbeiten und dann auch abends mal ein Bier trinken zusammen. Also das ist ja per se immer schon super, wenn man das macht. Aber tatsächlich haben wir dann in diesem ganzen Ablauf das eben auch tatsächlich ganz stark Wert darauf gelegt, dass die Teams in gemischten Gruppen so Breakout-Sessions haben und sich untereinander ausgetauscht haben zu bestimmten Themen. Ja, also insbesondere, was für Lehren wir eben ziehen aus dem letzten Zyklus, was wir mitnehmen müssen in die Zukunft. Wir haben uns übrigens auch über People-Themen unterhalten. Da ging es mehr so um diese allgemeinen Benimmfragen, dass man pünktlich zu Meetings ist und sowas alles. Aber das Entscheidende für uns war wirklich, hier die Kultur neu aufzubauen, dass eben auch Lösungen erarbeitet werden aus den Teams, dass wir das nicht vorgeben. Da gibt's ja dann so Techniken, dass man so ein bisschen doch steuern kann, in welche Richtung es läuft, ne? Aber das soll eben trotzdem aus den Teams, also aus diesen Arbeitsgruppen heraus, sollte das passieren. Und das hat auch ganz toll geklappt. Und wir setzen auch einiges um von dem, was da erarbeitet wurde.
Also finde ich super spannend, was du erzählst, ne? Weil es klingt ja für mich auch, also nach einem, ich sag mal, ganz klassischen, modernen Führungsstil, ne? Also wenn ich klassisch sage, weiß.
Und das von der Deutschen Bank.
So wirklich so stilistisch so schön klingt. Ja, also das heißt, also ihr habt jetzt also geguckt, so wo stehen wir jetzt? Wir müssen uns eine Auswertung gemacht, die müssen wir weitergehen, aber da eben tatsächlich ganz proaktiv auch, ne, was man ja auch so unter Empowerment und New Work-Gedanken immer versteht, dieses zu versuchen auch im Grunde die Menschen zu befragen, die auch das Fachwissen haben, für die Ausführung verantwortlich sind oder eben unterschiedliche Perspektiven einbringen. Wie würdest du denn in Summe euren Führungsstil bei euch bezeichnen oder eure Unternehmenskultur? Und würdest du auch einen Unterschied sehen zu dem, wie es vor der Krise war?
Also die Mitarbeiter bei uns sind ja verantwortlich für ganz schön hohe Werte. Und das sind auch ziemlich gut ausgebildete Mitarbeiter, die auch einen ziemlich weiten Freiheitsgrad haben, Entscheidungen zu treffen. Also insofern glaube ich, dass das so ein sehr, sehr starke Hierarchien gar nicht möglich wären, aufgrund der Mitarbeiter und deren Aufgaben. Das ist also schon dann ziemlich kooperativ. Aber klar gibt's Hierarchien, ja, und am Ende muss jemand entscheiden. Ich glaube, dass sich das nicht besonders stark verändert hat durch die Krise, die Unternehmenskultur und der Führungsstil, sondern der hat sich total verändert im Laufe der letzten 10, 15 Jahre. Aber das, glaube ich, ist eher, wie sich so Allgemeinkulturen verändert haben. Ja, also es war selbstverständlich, als ich da angefangen habe, ist ja nicht lange her, ja. Also ich sag mal, vor nicht mal 20 Jahren habe ich da in diesem Immobilienbereich angefangen. Da haben wir uns natürlich alle gesiezt. Außer ein paar, mit denen man gleich alt war. Die hat man dann geduzt. Ja? Und jetzt ist, das kann man gut oder schlecht finden, quasi per Order von oben eine allgemeine Duzkultur eingezogen. Ja, also da müssen nicht alle mitmachen. Aber also ich nehme mir zum Beispiel heraus, einfach alle zu duzen, außer die wollen das wirklich nicht. Also das ist dann schon ein Unterschied. Das ist nur ein Zeichen, ja. Ich will das Duzen nicht zu hoch hängen, aber das ist eben ein Zeichen dazu, dass man eben mehr Nähe zulässt, hoffentlich da nicht zu wenig Respekt hat, aber der Respekt kommt eben dann hoffentlich auch aus der flachlichen Ebene und nicht mehr so sehr aus dem Hierarchiegedanken. Und also das hat sich einfach entwickelt, ich nehme an, wie im ganzen Corporate Deutschland. Aber da habt ihr vielleicht mehr Einblick.
Ich würde schon sagen, dass es sehr branchenspezifisch ist, dass es immer noch Branchen gibt, ja, wo sehr viel noch gesiezt wird. Und insbesondere, ich bin auch ab und an in Ministerien oder öffentlichen Bundesbehörden unterwegs und da ist noch das Sie sehr gang und gäbe. Und ich glaube, so schnell wird das wahrscheinlich auch nicht verlassen werden. Ich vermute nicht, dass da jetzt immer alle nicht modern denken oder keine moderne Kultur leben, sondern ich würde sagen, das ist irgendwie eine andere Umgebung und je nach Organisation gibt es dann mehr das Du oder mehr das Sie. Aber ich würde dir auch recht geben, dass es ein allgemeiner Trend ist eigentlich, ja.
Ja, und also ich meine, ich würde auch sagen, wie du es beschreibst, ist es ja eigentlich auch so idealtypisch, ne? Also viele setzen sich ja gerne hin und versuchen, ihre Unternehmenskultur zu definieren. Das ist ja auch richtig, aber am Ende wird ja Unternehmenskultur nicht am Schreibtisch gemacht, sondern durch das Verhalten geprägt. Mhm. Und dieser Verhaltensänderungsprozess setzt ja auch in den immer wieder auch ein, weil sich halt auch gesellschaftlich viel ändert und Sachen anders betrachtet werden, als es vielleicht noch vor 20, 30 Jahren da war. Ne? Und würdest du da sagen, dass du auch bewusst versucht hast, Akzente zu setzen, so im Vergleich zu dem, was du vielleicht vorher auch gemacht hast oder wie du es gesehen hast, dass du versucht hast zu sagen, so Mensch, also eigentlich könnte es auch noch ein Stück anders gehen oder würdest du auch bei dir sagen, es war eigentlich so ein Prozess, weil man kommt halt hin, nimmt vielleicht als junger Mensch viele Sachen als selbstverständlich an, ja. Es hat sich vielleicht auch ein Stück geändert tatsächlich von den unterschiedlichen Generationen, ja, wo wir jetzt vielleicht in unserer Generation eher noch sagen, na gut, dann ist es halt so angenommen und jüngere Generationen vielleicht eher in die Diskussion gehen. Also hast du da selber Akzente gesetzt und hast du das entwickelt und würdest du da vielleicht auch einen Unterschied zu sehen, wie jetzt die jüngere Generation da kommt und sich auch einbringt und vielleicht auch Sachen einfordert?
Also ich habe tatsächlich bewusst versucht, Kultur zu verändern. Vielleicht so ein ganz kleines Beispiel. Es gab, oder ich würde ja eigentlich sagen, sogar hoffentlich gibt es noch so einen gewissen Leistungsethos in der Firma, der sich aber auch, und das ist falsch, dadurch ausgedrückt hat, dass man besonders lange im Büro war. Und das führte dann dazu, wenn jemand um 16:30 gegangen ist, dass der dann so wahnsinnig komische Sprüche wie, na, heute nur halbtags hinterhergerufen bekommen hat. Und das habe ich tatsächlich auch mit meinen Kollegen in der Geschäftsführung und aber auch mit allen Führungskräften ganz klar gemacht, dass das nicht unser Stil sein soll. Sondern ich hatte ja vorher angesprochen, was für eine Verantwortungsspanne die einzelnen Mitarbeiter haben. Und die werden wohl auch in der Lage sein, ihr eigenes Verlassen des Büros zu verantworten, richtig. Außer sie nutzen es aus, aber dann habe ich eh ein ganz anderes Problem. Also das werde ich jedenfalls auch nicht damit lösen, dass ich jemanden, der früh, also nachmittags nach Hause geht, einen blöden Spruch hinterher werfe. Sondern dass wir eben sagen, schönen Feierabend oder schönen Abend, wenn jemand um 16:30 das Büro verlässt. Das ist aber so ein bisschen, das ist tatsächlich nur so was Kleines, was glaube ich schon, das glaube ich ist tatsächlich wichtig, aber es ist nur so ein kleines Ding. Was ich persönlich ganz viel gemacht habe und mache, ist, dass ich Einzelnen, da wo sich es ergibt, Entscheidungen erkläre, warum wir wie reagieren, aber auch denen erkläre, wo unsere Herausforderungen liegen, denen erkläre, was uns antreibt. Und das spüre ich, dass das den ganz vielen Mitarbeitern total wichtig ist. Man denkt immer so, naja, die sind ja im Büro, die sind ja auch in Frankfurt da, wo wir sind, die werden das schon mitkriegen. Aber so viel bekommt man dann eben doch nicht mit. Und da gibt es natürlich diese Update-Calls und sowas, aber es ist eben doch ganz viel wert, dann im Gespräch mit einzelnen Führungsmitgliedern die abzuholen und das zu kommunizieren. Und die können das dann ja auch eben unter ihren Kollegen weitergeben und so. Also insofern hat sich da die Kommunikation verändert. Jetzt weißt du ja noch so ein bisschen, ob die junge Generation da anders ist. Ja, denkt man immer, ne? Wahrscheinlich. Also manchmal denke ich, ach Mensch, der könnte doch hungriger sein oder so, aber das ist dann wahrscheinlich eher individuell. Das heißt ja, dass die mehr Wert auf Freizeit legen. Kann sein. Also es ist jedenfalls echt normal, wenn jemand mal einen Abend früh nach Hause geht, um, keine Ahnung, Sport zu machen oder was auch immer. Und das war wahrscheinlich bei uns auch nicht so normal.
Nun, es ist ja mit der Kultur so, dass Dinge sich ja auch ändern dürfen. Ja, also manche Dinge, ja, da freuen sich die ältere Generation nicht unbedingt, dass sich das ändert, weil sie das anders kennen, weil sie sich anders eingewöhnt haben. Und dennoch ist es ja notwendig oder es ist einfach Lauf der Natur, dass sich Kulturen immer wieder anpassen und neu aufstellen und ändern. Den Spruch habe ich übrigens auch schon mal reingewirkt bekommen, heute mal halbtags, dabei war das irgendwie 6 Uhr abends bei der Unternehmensberatung, ich sag nicht welche. Und da habe ich einfach nur gesagt, ja, ich gehe zum Mittagessen jetzt gerade. Also, dennoch höre ich ja immer wieder und ich bin eigentlich, oder Claudia und ich hatten das vorhin auch schon besprochen, überhaupt nicht dieser Freund davon zu sagen, oh, diese Generation ist so und so und so und so. Was Sozialforscher tatsächlich, ich habe jetzt mich länger damit befasst, weil es ja auch ein Trendthema ist, dieses Generation Z und so weiter. Ich sage nicht, dass das ein schlechtes Thema ist. Ich will nur sagen, das gab es schon immer, dass die Älteren gedacht haben, die Jungen haben keinen Bock oder die geben sich nicht besonders viel Mühe oder die haben neue, moderne Ideen, die irgendwie nicht zu den eigenen passen. Was man allerdings festgestellt hat, ist auch natürlich, ist die Jugend jetzt anders drauf als wir damals. Ja, wir hatten keine Social Media, wir hatten, also ich bin nicht mit dem Internet aufgewachsen, sondern meine erste E-Mail-Adresse hatte ich mit paar 20. Und das ist eine ganz andere Welt ist und dass das natürlich auch eine Wirkung auf die Jugend hat. Du hast aber schon so ein bisschen angesprochen, ich will da auch gar nicht so tief in diesem Thema, aber nimmst du das anders wahr, dass die eine andere Art von Führung vielleicht brauchen? Gar nicht, also ja, Generation Null Bock oder wie man auch immer sagt, davon bin ich kein Freund. Ich glaube, wir machen nur einen Krieg zwischen den Generationen auf. Aber ist die Führung vielleicht trotzdem anders?
Das fällt mir total schwierig zu beantworten, weil ich ja nicht jemanden aus meiner Generation geführt habe. Ja? Also deswegen kann ich nicht sagen, ob sich das irgendwie verändert habe. Nur, also ich glaube halt, insgesamt ist Führung einfacher, wenn man dem Mitarbeiter was erklärt oder erklärt, warum. Ob das jetzt die jetzige Generation mehr erwartet als die vorhergehende, vielleicht. Ja, also es ist auf jeden Fall, also davon bin ich fest überzeugt, der Respekt, das hatte ich ja eben auch gesagt, mit dem Duzen und so, der Respekt zur Führungspersönlichkeit, der nimmt ab. Das ist aber auch gewollt von uns. Ne? Also total krass, Christian Sewing, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, duzt seine Mitarbeiter alle. Also die E-Mails, die von ihm kommen, das ist irgendwie seit 2 Jahren so, duzt er alle. Jetzt wird ihm irgendjemand geraten haben, das zu tun, aber ich glaube, er fühlt sich selbst damit auch besser. Vielleicht fühlt er sich dadurch auch jünger oder so. Weiß ich nicht. Also das ist ja auch von uns wahrscheinlich gewollt, dass wir eine größere Nähe haben zu den Mitarbeitern, weil das ist vielleicht auch der Zeitgeist, dem wir alle unterliegen und deswegen gar nicht so sehr eine Generationsfrage. Also ist schwierig zu sagen, ob das an der Generation liegt oder ob die Zeit sich nur ändert. Ich bin auf jeden Fall total froh und zufrieden mit der Art, wie wir führen und ich finde das jetzt gut so. Ja? Und wenn ich mal ungeduldig werde oder auch Kollegen ungeduldig werden, dann funktioniert das ja auch immer noch. Dann kann man ja auch mal etwas klarer führen und da reißt einem ja auch dann, oder also da geht ja keiner deswegen irgendwie so in die Totaldefensive, sondern das halten ja die Kollegen auch aus.
Ich finde es ganz spannend, was du gesagt hast, ne? Weil also ich persönlich finde halt die Frage, ob du oder sie eigentlich nicht so spannend. Ja, ja. Weil es gibt, sagen ja ganz viele, dass es so eine Distanz dahinter steckt. Ich kann das gar nicht teilen, weil ich im Laufe meines Berufslebens mich mit ganz vielen Kollegen gesiezt habe, die dann vielleicht irgendwie älter waren. Und man hat es dann halt auch also aus Altersunterschied früher, so wie du es anfangs skizziert hast, ne? Und wir hatten dann trotzdem extrem enges und herzliches Verhältnis. So, also ich finde gar nicht, dass das immer damit zusammen ist. Spannender fand ich jetzt ja den Punkt, den du angesprochen hast, nämlich, dass Hierarchien weniger wichtig werden. Ne? Und das, finde ich, ist ja so ein ganz wichtiger Punkt, auch in Zeiten, ne, Krisen, Unsicherheit, Komplexität, ja, total wichtig, dass ich meine Meinung äußere, weil ich fachlich davon überzeugt bin, dass es richtig bin, ja, und halt nicht sage, oh, jetzt ist der Ulrich da, der hat aber A gesagt. Und wenn ich jetzt sage, A ist aus meiner Sicht nicht so günstig, weil ba, keine Ahnung, dann diskreditiere ich ja meinen Chef und das geht nicht. Wäre ja fürs Unternehmen total schädlich, weil so kommen ja gar nicht alle Lösungen auf den Tisch. Ne? Also Hierarchie darf ja kein Grund sein, dass ich Meinungen, Bedenken, Vorschläge, was auch immer, Fehler nicht artikuliere. Ne? Das ist ja ein ganz wichtiger Prozess, um da in diese Diskussion überhaupt zu kommen. Ja. Wie können wir uns ausrichten? Ne?
Ich bin ja schon in der guten Lage natürlich, wenn diese Meinungen gebildet werden und ich nur noch gucken muss, dass die auch ausgesprochen werden. Ja? Also ich fürchte schon, dass es bei vielen Kollegen dann doch der Fall ist, dass sie sich die Meinung gar nicht so bilden oder bilden wollen, vielleicht aus Bequemlichkeit oder was auch immer. Und dann erwarten, dass von der Führung die Meinungen kommen, die dann annehmen können und exekutieren können auf diese Meinung. Also deswegen, glaube ich, geht das sogar noch weiter. Wenn ich das schaffe, vielleicht über weniger starke Hierarchien auch die Mitarbeiter wirklich dazu zu bewegen, sich eine eigene Meinung zu bilden und nicht nur wiederkäuen, was schon immer war. Das ist vielleicht auch in diesem Change-Prozess, den wir haben, also über den wir am Anfang gesprochen haben, dass es eben echt wichtig ist, dass die Mitarbeiter auch sich eine Meinung bilden und dann natürlich den Mut haben, was du gesagt hast, die auch auszusprechen und da keine Sorge haben müssen. Aber oft habe ich den Eindruck, scheitert schon daran, dass die Mitarbeiter denen sich gar nicht die Meinung bilden müssen und wollen. Und das ist natürlich schade. Also,
hast du einen Kniff, was du dann machst, wenn du so das Gefühl hast, da hält sich jetzt jemand zurück und wartet vielleicht erstmal?
Hält sich zurück, um sich eine Meinung zu bilden, oder hält sich zurück, um seine Meinung kundzutun?
Na, so ein bisschen zurückhalten, um mal hören, was die anderen so sagen, was du so sagst, was wer anders sagt, um dann zu sagen, ja, sehe ich auch so. Oder sich vielleicht auch dagegen zu positionieren. Ne? Also eher dieses Abwarten, mal gucken, wer schneller ist.
Ist eine gute Frage. Vielleicht müsste ich mir einen überlegen. Also man hat natürlich so Kandidaten im Team, die kann man ganz leicht kitzeln. Das sind dann auch die vielleicht, mit denen ich mehr auch Kontakt habe, so im Laufenden. Und in diesen Kontaktphasen kann ich natürlich was meinst du denn eigentlich? Du hast doch eine andere Erfahrungswelt täglich als ich. Was ist denn jetzt deine Meinung? Aber das schaffe ich bestimmt nicht bei allen. Vielleicht hast du einen Kniff, wie ich das rauskitzle?
Ich habe gerade eher so eine, wo du das sagst, habe ich gerade so eine Analogie. Also ich hatte halt auch mal einen Chef und der war halt irgendwie ein paar Hierarchien über mir, also eher Chef, Chef, Chef. Und hat immer gesagt, ja, Frau Schmidt, was raten Sie mir jetzt? Und was ich bei mir erlebt habe, war dieses, puh, der ist doch 4, 5 Hierarchiestufen über mir. Der hat ja ein ganz anderes Wissen aus diesen Unternehmenszusammenhängen. Ne? Also ich habe ja nur so meine kleine Kugel, in der ich mich bewege. Ne? Also was sehe ich, was nicht. Und er sieht ja viel mehr, weil er ja für viel mehr Bereiche verantwortet ist, dass das durchaus immer eine Herausforderung für mich war. Ne? Also mein Anspruch war, gut, er hat mich jetzt gefragt, er erwartet jetzt eine gehaltvolle Antwort, muss ich dir auch liefern. Ja? Also das hat mich dann schon auch vorsichtig werden lassen im Sinne von, wenn ich ein Gespräch mit dem geführt habe, dann habe ich mich schon vorher auch überlegt, also zumindest wenn es planbar war, gibt es was, was ich gerne mitgeben wollen würde? So, insofern glaube ich, dass diese Rückfrage, was denkst du denn? Ja,
schon wichtig.
Eine gute ist, ne? Und vielleicht aber auch, die nicht zu streng zu stellen, weil das halt Menschen dann auch erstmal, oh Gott, ich muss eine Antwort haben. Ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht, weiß ich nicht. Vielleicht auch erstmal in so eine Schockstarre fallen. Also weil mir ging es schon so, wo ich dachte so, was soll ich dir jetzt raten?
Also, müsste ich also regelmäßig stellen, die Frage, ne? Damit die Menschen sich auch dann vielleicht sogar wirklich nachdenken. Vielleicht nicht nur nachdenken, um eine Antwort auf meine Frage zu haben, sondern auch einfach nachdenken, weil es sie interessiert, mal darüber nachzudenken. Das wäre ja das Ideale.
Ja, vielleicht, ne?
Ja. Für mich ist das halt so verrückt. Ich kann mir ja gar nicht vorstellen, wie jemand nicht die ganze Zeit über Immobilienmärkte nachdenkt. Ja,
also ich muss jetzt gestehen, ich denke nicht die ganze Zeit über die Immobilienmärkte.
Ja. Ich finde den Fehler. Ja.
Sanas, was stimmt mit dir nicht?
Aber wenn Ulrich mich fragen würde, wozu würde ich ihm raten, würde ich trotzdem irgendwie gucken, was ich denn aus meiner Perspektive zumindest raten kann. Aber ja. Ja, ich würde denken, das hat auch was mit der Kultur, über die wir vorhin gesprochen haben, sicherlich zu tun, nämlich wie offen ist diese Kultur für Meldungen, egal welcher Hierarchieebene, und sind die Menschen wirklich eingeladen? Es gibt ja auch so diese Suggestivfragen, ja? Da stellt jemand eine Frage, aber eigentlich will er gar keine Antwort dazu, sondern er oder sie will, dass du dem beipflichtest und sagst, ja natürlich, sie haben natürlich vollkommen recht und ist alles super. Häufiger leider in der Politik und Verbände erlebt, ohne jetzt Namen zu nennen. Aber im Grunde genommen würde ich sagen, weil du gesagt hast, nach einer Methode, ich glaube, es ist am Ende meiner Meinung nach zumindest auch die Haltung. Ne? Bin ich denn auch bereit, dass Claudia Schmidt mir dann vielleicht eine Meinung sagt, die eventuell auch unbequem ist und gegen meine eigene geht und ich ihn nicht als Bedenkenträger abstemple, sondern sagen, okay, das ist zumindest eine neue Perspektive, die bin ich bereit, zumindest mir anzuhören.
Ja, also Neugier des Managers dann auch tatsächlich. Ne? Mhm. Ja.
Ulrich, was denkst du denn, wie dich deine Mitarbeiter beschreiben würden?
Oh, das ist ja eine gemeine Frage. Jetzt sage ich dann irgendwas und dann hinterher diese
Frage. Und dann hören wir die Bestätigung von deinen Mitarbeitern, ob das stimmt.
Ja, also ich glaube, ist vielleicht ein bisschen viel. Ich würde mir wünschen, dass sie mich beschreiben als jemanden, der nahbar ist und der motiviert und eben hoffentlich aber auch denen was beibringt. Und also, dass die sich weiterentwickeln durch Dinge, die ich sage. aber dass wir eben auch unterwegs da gute Laune haben und dass das Spaß macht, dass ich also vielleicht ein kleines Element bin, dass Mitarbeiter gerne ins Büro kommen. Das wäre schön.
Das klingt doch gut.
Also so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, würde ich sagen, dass sie vielleicht auch einen Chef haben, der zum Nachdenken anregt und Mut macht, weil die Reflexion, finde ich, merkt man die auch immer sehr schön an. Ulrich, Sanders und ich haben immer eine Abschlussfrage. Ja. Wir gucken jetzt mal auf die fortschreitende Uhr. Sanders, magst du?
Ja, vielleicht hast du ja einen Rat jetzt mit deinen ganzen Erfahrungen, die du in den letzten Jahren gesammeln durftest als Führungskraft. Was würdest du anderen Menschen raten, was sie vielleicht anders machen sollen, wenn sie in der Führungsposition kommen oder schon in einer Führungsposition sind? Also quasi, wie können sie aus deinen Fehlern lernen?
Also das, was wir gesagt haben, tatsächlich sich selbst zu reflektieren, das ist, glaube ich, das ist für jeden Menschen und in jeder Situation wichtig, aber das ist auch tatsächlich, gerade wenn ich eine Führungsposition übernehme, total wichtig, dass man sich also wirklich überlegt, was will ich eigentlich erreichen, wie erreiche ich das, wie komme ich dann an. Und dann immer wieder auch sich überlegt, oh, das ist nicht so gut gelaufen, das muss ich nächstes Mal anders machen. Hier habe ich das Gefühl, hier hat mich jemand missverstanden, das muss ich anders machen. Ich muss sagen, wenn ich mich so selbst reflektiere, eine Sache, ein Fehler, den ich vielleicht manchmal tatsächlich mache, auch immer noch, ist, dass ich manchmal zu kumpelhaft bin. Und damit können nicht alle umgehen, sondern da ist tatsächlich, glaube ich, bei manchen Kollegen auch tatsächlich wichtig, dass man da eine gewisse Distanz dann auch für den Mitarbeiter lässt. Das ist etwas, weil du gefragt hast, was würdest du vielleicht nicht mehr machen? Das ist so ein Thema, wo ich sagen würde, damit bin ich nicht immer gut gefahren. Andererseits bin ich damit aber auch sehr gut gefahren. Also das ist eben, dann muss man eben auf den Empfängerhorizont eben auch dann tatsächlich Acht geben. Leichter gesagt als getan.
Ja, wunderbar, lieber Ulrich. Vielen Dank für das schöne Schlusswort. Ja, also ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst und einen kleinen Einblick, nenne ich das mal, in eure Transformation und den Umgang mit der Krise gegeben hast. Und wir wünschen dir und deinem Team natürlich noch ganz viel Erfolg, dass es weiterhin so gut abschneidet, wie es das bisher tut. Und ja, vielen Dank und vielen Dank auch an alle unsere Zuhörerinnen und
Danke.
Zuhörer. Danke. Bis bald.
Tschüss.
Herzlichen Dank, dass ihr bis zum Ende bei uns geblieben seid. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn ihr mehr zu uns wissen wollt, schaut gerne mal auf unseren Webseiten oder auf LinkedIn vorbei. Sanas findet ihr unter vonelsner-coaching.de und mich findet ihr unter führungssache.de. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.